ARD Sounds. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Oswald am Mikrofon. Berlins Polizeipräsidentin und die Innensenatorin haben heute die aktuelle Kriminalitätsstatistik vorgestellt. Dabei konnten sie eine gute Nachricht verkünden. Die Zahl der Straftaten in der Hauptstadt ist nämlich niedriger als sonst. Aber bei genauer Betrachtung ist das kein Grund, sich zurückzulehnen. Sabine Müller aus der RBB 24 Landespolitikredaktion berichtet.
Etwas mehr als eine halbe Million Straftaten erfasste die Berliner Polizei im vergangenen Jahr. Das waren 6,7% weniger als 2024, betont SPD-Innensenatorin Iris Spranger.
Wir sprechen über den niedrigsten Wert seit über 10 Jahren. Wenn wir eins rausnehmen, nämlich das Jahr 21 mit den Corona-Beschränkungen.
Für Polizeipräsidentin Barbara Slowik-Meisel zeigen die Zahlen:
Wir haben grundsätzlich eine deutlich sicherere Stadt.
Allerdings, die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt nur, wo die Polizei tätig wurde. Weniger erfasste Fälle heißt nicht zwingend mehr Sicherheit. Das Dunkelfeld mag größer geworden sein oder der Kontrolldruck kleiner. Zudem hat das Gesamtbild 2025 viele Facetten. In einigen Bereichen sind die registrierten Straftaten tatsächlich deutlich zurückgegangen. Etwa bei Auto- und Fahrraddiebstählen, Verstößen gegen das Aufenthaltsrecht, Drogendelikten oder auch bei Tankbetrug. Gleichzeitig wurden in anderen Feldern teils deutlich mehr Straftaten erfasst. Bei Schusswaffenkriminalität, Mord und Totschlag, Sexualstraftaten, Wohnungseinbrüchen. Die AfD sieht deshalb keinen echten Kriminalitätsrückgang. In den Bereichen, in denen Bürgerinnen und Bürger im Alltag tatsächlich bedroht seien, explodierten die Zahlen, kritisiert ihr innenpolitischer Sprecher Thorsten Weiß. Den Grünen bereitet unter anderem Sorge, dass die erfassten Fälle politisch motivierter Kriminalität anstiegen. Beim Rechts- und Linksextremismus ebenso wie beim Antisemitismus. Innenexperte Vassili Franco fordert eine bessere Datengrundlage.
Die Kriminalitätsstatistik soll dahingehend erweitert werden, dass man sich die einzelnen Deliktsfelder genauer anschaut, die Ursachen, mittel- und langfristige Entwicklung und ja auch die Justizstatistiken mit berücksichtigt.
Dann könne man bessere Rückschlüsse ziehen, wie sich die Sicherheitslage in Berlin tatsächlich entwickle, meint Franco. Benjamin Jendrow von der Gewerkschaft der Polizei hofft darauf, dass der registrierte Gesamtrückgang eine Trendwende markiert. Er wünscht sich, dass die Berliner Polizei mehr Zeit bekommt für Verbrechensbekämpfung und der Bund ihr Aufgaben abnimmt.
Reden wir zum Beispiel über den zentralen Objektschutz. Wir reden über den Schutz von Versammlungslagen, die in der Hauptstadt spielen, aber oftmals ja eine globale Bedeutung haben.
Innensenatorin Spranger nennt die polizeiliche Kriminalstatistik das Fundament für klare politische Entscheidungen. Im Bundesrat laufe gerade eine Initiative für ein schärferes Waffenrecht, sagt sie. Und durchs Berliner Abgeordnetenhaus gehe gerade eine Gesetzesänderung für besseren Schutz kritischer Infrastruktur.
Der Bericht von Sabine Müller aus der Redaktion RBB 24 Landespolitik. Gegen ein Jugendzentrum in Berlin-Neukölln gibt es schwere Vorwürfe. Dort soll eine Minderjährige im Winter vergewaltigt worden sein. Doch weder die Betreuer noch das Jugendamt sollen die Polizei informiert haben. Jetzt haben die Innensenatorin und die zuständige Stadträtin reagiert. Einzelheiten von RBB 24 Reporterin Sylvia Tieks.
Mehrere Berliner Zeitungen, darunter Bild und der Tagesspiegel, berichten über folgenden Fall. In einem Neuköllner Jugendclub soll eine 16-jährige Schülerin von mehreren Jungs sexuell bedrängt worden sein. Im Januar sei das gewesen. Wenige Tage später habe das Mädchen berichtet, es sei im November, also 2 Monate zuvor, im Garten der Einrichtung vergewaltigt worden von einem Besucher. Innensenatorin Iris Spranger, SPD, sagte dazu am Rande einer Pressekonferenz:
Das, was drinsteht in den Berichten, soll so stimmen.
Und weiter bestätigte die Innensenatorin, Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft ermittelten jetzt in dem Fall.
Wir haben reagiert und haben gesagt, wir übermitteln das sofort an das LKA. Das war richtig so, dafür sind auch alle dankbar.
Aber laut der Zeitungsberichte konnten die Ermittlungen erst jetzt mit Verzögerung anlaufen, denn der Jugendclub habe die Polizei nach den Anschuldigungen des Mädchens im Januar gar nicht informiert. Auch nicht das Neuköllner Jugendamt. Dazu hat sich inzwischen Neuköllns Bezirksstadträtin für Jugend, Sarah Nagel, von der Linken geäußert. Sie schreibt in einer Presseerklärung, Zitat: Das Jugendamt hat keine Strafanzeige gestellt. Nach dem heutigen Kenntnisstand war das ein Fehler. Zitat Ende. Die mutmaßlichen Täter dürften die Einrichtung nicht mehr betreten, so die Stadträtin weiter. Sie habe inzwischen Strafanzeige gestellt und eine Untersuchung der Vorgänge veranlasst, mit dem Ziel der lückenlosen Aufklärung.
Soweit Informationen von Sylvia Tieks. Weil es über Wochen Schnee und Frost gab, hängen die Bauarbeiten an der wichtigen Bahnstrecke Berlin-Wittenberge-Hamburg hinterher. Erst Mitte Juni wird die Strecke wieder komplett in Betrieb gehen. RBB-Reporter Björn Hase-Wendt berichtet aus der Prignitz.
Am Wittenberger Bahnhof dominiert noch die Baustelle. Der neue Bahnsteig steht zwar, aber Pflaster, Signale und Sicherungstechnik fehlen noch. In der Prignitz gibt es bei der Generalsanierung noch besonders viel zu tun, sagt Gertrud Richbeute von der DB Infragurm.
Da haben wir die größten Änderungen des Spurplanes, also der Lage von Gleisen und Weichen, und haben auch den größten Änderungsaufwand an der Leitungssicherungstechnik. Und der zweite Bereich ist der Bereich Nauen, wo wir ja auch noch neue elektronische Stellwerke der Firma Siemens bauen.
Die Bahn hat sich deshalb entschieden, die Strecke Berlin-Wittenberge-Hamburg zweigeteilt in Betrieb zu nehmen. Zunächst ab dem 15. Mai von Hagenow-Land in Mecklenburg-Vorpommern bis nach Hamburg, weil dort die Arbeiten am meisten vorangekommen sind.
Das heißt, dass wir dort dann quasi schon wieder auf der neuen Generalsinfrastruktur fahren und auch weiter nach Schwerin.
Brandenburg und Berlin haben aber das Nachsehen. Hier rollen erst ab dem 14. Juni wieder diese Züge auf der wichtigen Bahnstrecke. 6 Wochen später als ursprünglich geplant. Hier heißt es also weiter Ersatzbusse statt Zug.
Ich finde es extrem beschissen, weil so irgendwie in entferntere Orte zu kommen, dauert wesentlich länger. Das frustriert es einfach.
Sicher müssen die ihre Arbeit machen, aber ich glaube nicht, dass man so mit Leuten umgehen kann, die darauf angewiesen sind. Auto ist ja jetzt auch keine Alternative mehr.
Ja gut, lässt sich leider nicht vermeiden. Also ich sag mal, die Bahn muss es ja machen.
Auch bei dem Prignitzer Touristikgang kommen die Verzögerungen nicht gut an. Die Region ist auf die Bahnanbindung angewiesen, vor allem bei den Kurzurlaubern und Tagungsgästen. Auch wenn die Hotelbetten zumindest durch die Bauarbeiter gut gefüllt sind, ist das Geschäft drumherum weggebrochen, sagt Martina Christ, die in Bad Wilsnack ein Hotel betreibt und Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA ist.
Wir merken ganz doll den Umsatzrückgang in den Bereichen Restaurant und auch Kosmetik und Wellness, weil das sind auch die Urlauber. Der Handwerker, der möchte nicht am Abend noch mal eine Stunde ein Facial machen, ja, oder eine Gesichtsanwendung.
Die Hoffnung in der Prignitz ist jetzt, dass die Bahn den neuen Termin Mitte Juni einhält und es nicht zu weiteren Verzögerungen kommt.
Soweit der Bericht von RBB-Reporter Björn Hase-Wendt aus der Prignitz. Der Ausstieg aus der Kohle ist in Brandenburg beschlossene Sache. Die beiden Brandenburger Stromversorger auf Braunkohlebasis werden bald abgeschaltet. Jenschwalde in 2 und Schwarze Pumpe in 12 Jahren. Die Bundesregierung setzt auf Gas- und später Wasserstoffkraftwerke. Bald werden die Projekte von der Bundesregierung ausgeschrieben. In Brandenburg geht nun die Sorge um, dass das Land dabei gegenüber dem Süden Deutschlands den Kürzeren ziehen könnte. Ein Thema auf der Infrastrukturkonferenz Ost in Wittenberg. Von dort berichtet rbb24 Landespolitikreporter Thorsten Südow.
Im Braunkohletagebau Welzow, in den Kohlekraftwerken Jenschwalde und Schwarze Pumpe und in Windparks und Batteriespeicherprojekten beschäftigt das Energieunternehmen LEAG noch einige tausend Mitarbeiter. Beim Umstieg aus der Kohleverstromung hin zu einem neuen Gaskraftwerk, das Schwankungen von Solar- und Windkraft abfedern soll, sieht das LEAG-Management Unwägbarkeiten. Wegen des Energiehungers könnte der Süden Deutschlands die dicksten Brocken für neue Gaskraftwerke abbekommen, mutmaßt LEAG-Vorstandschef Adi Rösch.
Und das ist für uns halt hier in der Lausitz, wo wir ja gerade einen Strukturwandel durchführen, schon wichtig, dass wir eine Perspektive für unsere Mitarbeiter auch haben, mit neuen Gaskraftwerken steuerbare Leistung dann an unseren bestehenden Kraftwerkstandort. Und wir plädieren immer wieder dafür, wenn es denn eine Zuteilung geben muss, und so sehen ja auch die Netzbetreiber in einigen Analysen das, dass ein Drittel im Osten und Norden stattfindet und 2 Drittel im Süden. Wenn das so kommen würde über die Regelung, dann wäre ich meine Sorge los und wäre zufrieden.
Im nächsten Monat sollen die Kraftwerksausschreibungen über 12 Gigawatt von der Bundesnetzagentur veröffentlicht werden und im Spätsommer die Zuschläge erteilt werden. Befürchtungen in Brandenburg, die bisherige Energieregion Lausitz, könnte bei der Weichenstellung für Gaskraftwerke Richtung Prellbock rollen, tritt der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Frank Wetzel, CDU, entgegen.
Ich sehe keinen Grund, warum die Lausitz leer ausgehen soll. sollte. Also es gibt auch einen regionalen Bedarf im Süden des Landes, aber es gibt natürlich auch Bedarf deutlich über den Süden hinaus. Also Kraftwerke werden bei der Ausschreibung, die ja von der Bundesnetzagentur gemacht werden wird, berücksichtigt im ganzen Land mit einem gewissen Bremen-netztechnischen Süden. Das ist, glaube ich, der Grund, warum die Sorge ist, aber die ist unberechtigt.
Brandenburg und der gesamte Osten Deutschlands hätten weiter gute Voraussetzungen, wichtige Zulieferer von Ökostrom aus Wind und Sonne zu sein, schätzt Kerstin André, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, ein.
Und wir sehen eben, dass der Standort Vorteil, den Ostdeutschland auch liefern kann, zum Beispiel durch die Verfügbarkeiten von grünem Strom und grüner Energie, durch die Flächenverfügbarkeiten und eben auch neue Industrieansiedlungen, dann sehen wir schon, dass wir eigentlich auf den Osten auch schauen müssten als neuer Nachfrage-Hub. Wir werden über Rechenzentren in Ostdeutschland reden. Wir schauen auch aus der Perspektive, was kann eigentlich in Ostdeutschland aufgebaut werden und perspektivisch für ganz Deutschland dann zur Verfügung stehen.
André sagt auch, sie verstehe Vorbehalte gegen Windparks, wenn Anwohner keine Vorteile durch niedrigere Strompreise hätten. Da müsse sich etwas ändern.
RBB 24 Landespolitik-Reporter Thorsten Südow berichtete.
Und jetzt? Aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Annette Kuziel und Silja Sodke. Vor gut 10 Jahren, 2015, war der ehemalige Journalist Gösta Ölstrom auf der Suche nach einer Wohnung in Werder und er fand ein Kino. Das alte Kino Scala Kulturpalast war für ihn Liebe auf den ersten Blick.
Faszinierend ist, dass es von 1940 noch wirklich erhalten ist. Die Logen sind einmalig. Die alten Werderaner, die hier ins Kino kommen, die haben alle eine kleine Geschichte dazu zu erzählen. Und viele haben mehr Geld ausgegeben, damit sie dort alleine sein können. Also wenn die Logen erzählen könnten, hätten wir schon einen Film.
Das ehemalige Lichtspielhaus mit dem denkmalgeschützten Kinosaal stand damals leer, sollte ein Supermarkt werden.
Ich kam rein, dachte, Mensch, hier ist so viel Potenzial. Es wäre ein Grauen, dass das nachher für einen Supermarkt drauf geht. Dieser Raum mit der Atmosphäre und auch dieser super Akustik. Und auch das Denkmalamt sagt, sowas so original noch zu haben, ist sehr selten und das muss unbedingt erhalten bleiben, was natürlich auch nicht einfach ist.
Aktuell ist gerade das Dach kaputt, aber auch das wird Gösta Ölstrom meistern. Wie damals, als er das geschichtsträchtige, aber marode Haus übernahm, viel Liebe und Arbeit reinsteckte, bis er es als Kino wieder in Betrieb nehmen konnte. Zusammen mit seiner langjährigen Mitarbeiterin Vivian Haule zeigt er nun 15 verschiedene Filme pro Woche, viele davon aus der Region.
Bei uns spielt Brandenburg eine große Rolle, weil wir wollen schon, dass Filme, die in Brandenburg spielen, auch in Brandenburg gezeigt werden, also bei uns im Kino. Das sind dann oftmals nicht so große Filme, aber es gibt immer Interesse, natürlich von Brandenburgern auch zu sehen, was hier so abgeht und passiert.
Ich guck mal, wie lange der Film noch läuft.
Müssen wir gucken, dass wir nicht verpassen, das Licht anzumachen. Das machen wir alles noch manuell.
Der Titel der Filmkomödie, die im Saal gerade ihrem Schluss entgegenflimmert, ist bezeichnend. Überleben in Brandenburg heißt der Film und hinterlässt glückliche Zuschauerinnen.
Der war so amüsant, der Film.
Ich bin hier Stammgast.
Und ich bin halt ganz froh, dass es eben den Ort in Werder immer noch gibt.
Wie Sie kommen die meisten Gäste schon lange hierher.
Ich mag dieses kleine, muckelige, so ein bisschen, also das ist wirklich so, wo Filme kommen, die eben nicht nur in den großen Multiplex-Kinos laufen.
Mich interessiert die Architektur dahinter. Deswegen ist es spannend, hier im Kino zu sein.
Und auch die Filmauswahl der beiden Kinomacher ist sicher entscheidend. Die Mischung aus Programmkino, Arthouse und Blockbuster hat schon Preise gewonnen. Aber natürlich lebt jedes Kino auch vom Popcorn. Im Scala Kulturpalast wird es laufend frisch gemacht und von Vivian Haule, während Gösta Ölstrom den Film vorbereitet, persönlich an den Platz gebracht.
Einmal hier Popcorn.
Dankeschön.
Viel Spaß.
Also ich gehe jetzt in den Projektorraum und spiele einfach den neuen Film ein. Also wir haben hier in den letzten 10 Jahren ganz viel aufgeräumt, auch wenn man es nicht sieht.
Die Filme kommen per Festplatte und werden dann auf den Server gespielt. Göster Ölstrom hat das alte Kino digitalisiert, aber die Zelluloid-Schätze könnte der Kinobetreiber immer noch abspielen.
Mein Vorgänger, ein alter Kinomensch, der hat mit seiner alten Maschine auch noch CinemaScope-Filme spielen können, was gar nicht so viele Kinos konnten. Was Tarantino heutzutage fordert, wenn er einen neuen Film dreht. Aber das können wir im Moment auch nicht mehr. Aber es gibt die noch. Vielleicht kommt es wieder. Alles kommt ja wieder.
An manchen Abenden verwandeln der Kinobetreiber und seine Mitarbeiterin das Kino in ein Bühnentheater. Dann finden hier auch Konzerte statt. Göster Ölstrom betreibt das Kino mit beachtlichem Durchhaltevermögen und hofft noch auf mindestens 10 Jahre Filmfreude in Werder. Dann nämlich wird das Kino Scala 100 Jahre alt.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Mit Stefan Auschwart am Mikrofon.
Sie haben Lust auf geheime True-Crime-Fälle? Dann ist der Podcast Dark Matters genau das Richtige. Es geht um Verrat, Tarnung und Mord. Eva-Maria Lemke taucht mit Ihnen tief ein in die Welt der Geheimdienste. Alle 3 Staffeln finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.